Flüge lachen, dann ganz dein Haar nicht mehr zu aus der Wald. Es heilt doch Sturm und zu in kalter Wind durch Zeit. Da kannst dein Haar nicht mehr, dort ist dein Halt. Es geht zum Volk nach Hanigrei, so wollen wir Arzgebirger sein. Es geht zum Volk nach Hanigrei, so wollen wir Arzgebirger sein. Jedes Flügelwasser blüht, der Wind da drüber zieht, uns Bache rauscht uns immer harmlich zu. Vergass dein Habitat, denk an deine krumme Zeit, wie du daheim glücklich warst und froh. Versteht zum Volk, daheim wie frei, so wollen wir Arzgebirger sein. Besteht zum Volk, daheim wie frei, so wollen wir Arzgebirger sein. Als letzten Abschiedsgruß ruft doch der Vater noch, wenn's Kind verlassen muss, es Elternhaus. Vergass dein Habit nicht und er dein Mutterspruch. Mag's kommen, wie's mehr will, horch halt frei aus. Versteht zum Volk, der Habit rein, so wollen wir Arzgebirger sein. Besteht zum Volk, da haben wir frei, so wollen wir Arzgebirger sein.
Liebe Landsleute, verehrte Gäste, zu unserer Gedenkstunde für die Opfer der Vertreibung und des Todesmarsches 9. Juni 1945 begrüße ich Sie aufs Herzlichste. Besonders begrüße ich sehr herzlich Herrn Heinz-Peter Haustein, Bundestagsabgeordneter und Bürgermeister von Deutschneudorf. Ich begrüße weiter Herrn Dietmar Hübler, Mitglied der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, stellvertretender Landesobmann von Sachsen und stellvertretender Heimatkreisbetreuer für Kaden-Dubau sowie Ortsbetreuer für Klösterle. Ich begrüße Herrn Günter Thiel, Heimatkreisbetreuer unseres Nachbarbezirkes Brüchs. Insbesondere begrüße ich die Teilnehmer, die an der Gestaltung unserer heutigen Gedenkfeier mitwirken. Frau Pastorin Dorita Recknagel und Herrn Pfarrer Bründler, unser Heimatpfarrer aus Olbernhau, also unser Kommandant Pfarrer. Ich begrüße die Herren vom Anton Günther Chor Seifen. Herrn Pfarrer Harzer mit seinem Sohn Benjamin aus Seifen. Begrüßen möchte ich auch Herrn Stanislav Tett vom Museum Kommendau und unseren Berichterstatter Herrn Stefan Ulbricht. Und zuletzt, das Beste kommt immer zuletzt, sagt man, unsere lieben Landsleute aus der Heimat Kommendau, die verbliebenen Deutschen vom Begegnungszentrum Kommendau und vom Kulturverband. Liebe Landsleute, verehrte Gäste, seit dem Jahr 2003 treffen wir uns jedes Jahr an unserer Gedenkstätte 9. Juni 1945, um der Opfer zu gedenken, die vor 66 Jahren bitteres Leid an Körper und Seele erleiden mussten. Wir gedenken unseren Landsleuten, die in der Glashütte im Hotel Weimar und auf dem Jahnspielplatz in Kommendau grausam gefoltert und ermordet wurden und auch an anderen Orten. Wir gedenken der rund 8000 Männer im Alter von 13 bis 65 Jahren, die den Todesmarsch von Kommendau an dieser Stelle waren und anschließend zurück ins tschechische Konzentrationslager Malteuern getrieben wurden, wo viele ihr Leben lassen mussten. Wir gedenken auch der vielen Frauen, die für lange Zeit ins Innere der Tschechoslowakei verschleppt wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Wir gedenken ebenso der weiteren vielen Opfer der Vertreibung, die an Entkräftung, Hunger und Krankheit in der Folgezeit verstorben sind. Ich nenne hier stellvertretend den Donat-Friedhof in Freiberg, Sachsen, wo in der Zeit von 1945 bis 1946 in 1680 Gräbern Heimatvertriebene beerdigt wurden. Diese grausam verübten Verbrechen nach Kriegsende an unseren Landsleuten durch die tschechische Miliz und anderen Böbel, wie durch die Vertreibung aus der Heimat, waren gewollte, von Beneš im Exil in England geplante und vorbereitete Aktionen. Diese Verbrechen wurden mit dem Straffreistellungsgesetz zur Nichtverfolgung in den Beneš-Dekreten im Nachhinein zu tschechischem Recht erklärt, das noch heute Gültigkeit hat. Dieses Unrecht an unseren Landsleuten werden wir so lange anklagen, bis eine annehmbare Lösung gefunden wird. Bis heute wissen wir offiziell nicht, wo unsere Landsleute verscharrt wurden, denn es gab keine Bestattung für sie. Es war eine Lynchjustiz ohne ein Gerichtsverfahren. Einem Staat, der sich heute vehement für die Einhaltung der Menschenrechte anderer Völker einsetzt und Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, einem solchen Staat steht dies angesichts der eigenen Vergangenheit schlecht zu Gesicht. Aus diesem Grunde sind unsere Gedanken hier an diesem Ort, weiterhin sehr wichtig. Unser Heimatkreis und Förderverein vertritt auch die bereits verstorbenen Familienangehörigen der Opfer. Wir haben in unserer letzten Jahreshauptversammlung im Mai dieses Jahres eine Satzungsänderung beschlossen, die der Erhaltung und Pflege der Gedenkstätte der Zukunft dient und sie auch für die weitere Zukunft sichert. Unsere Gedenken an diesem Ort haben vor allem auch deshalb ihre Berechtigung, weil unser erlittenes Schicksal Mahnung für die heutige und nachkommende Generation sein soll. Unser sudetendeutsches Schicksal, der Raub der Heimat von mehr als 3 Millionen über Jahrhunderten ansässigen Menschen, wird überhaupt nicht oder nur gelegentlich in der allgemeinen Presse wahrgenommen. Dafür wird umso mehr über Lidice geschrieben. Eines muss einmal klar gesagt werden: Wir Sudetendeutsche sind nicht die Täter von Lidice, wie es immer versucht wird darzustellen. Auch Lidice trauert um ihre in der Kriegszeit getöteten Einwohner, was auf das Attentat von Heydrich zurückzuführen war, und von Beneš für die Belebung des tschechischen Widerstandes mit einkalkuliert wurde. Es stellt sich die Frage, wie kommt es, dass über Lidice so viel gesprochen wird? Ich kann dazu feststellen, dass ich 2 Sachen herausgefunden habe. Einmal wird über Lidice laufend oder immer wieder ein Film gedreht, der dieses Ereignis darstellt. Zum anderen, und das finde ich noch wichtiger zu sagen, seit 40 Jahren veranstaltet man mit Kindern in aller Welt einen Zeichnungswettbewerb, der eingesandt wird und prämiert. Seit 40 Jahren. In diesem Jahr waren es 25.000 Einsendungen aus aller Welt. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn Samuel, und da entsteht dann das Opfer-Täter. Wir sind dann immer die Täter. Die Aufmerksamkeit wird somit erzeugt zugunsten eben von Lidice. Meine Antwort darauf: Wir Sudetendeutschen haben viele hunderte Lidice. Liebe Landsleute, liebe Gäste, wir sehen aber auch eine Veränderung in unserer Heimat, positive. Vor allem sind es die Bemühungen von Museumsdirektor Stanislav Tett vom Regionalmuseum Komodau, die Verbindung zu den Deutschen aufzubauen. Und da kann ich gleich jetzt hier vielleicht in dem Zusammenhang sagen, nächste Woche am 17. ist in Erlangen in Komodau eine Ausstellung über Erlangen. Da kommen die Fotofreunde und stellen unsere Badenstadt vor. Wenn Sie hingehen wollen, will ich das hiermit gesagt haben, in einer Woche ist es. Veränderungen im weiteren Sinne gehen vor allem von der Jugend aus. Ich möchte an dieser Stelle das Gymnasium in Komotau mit Professor Merz wie auch die anderen Gymnasien in Aussicht, Kaden und Laun hervorheben. Die Arbeit mit Zeitzeugen wurde von Ihnen in dem zweisprachigen Buch Tragische Erinnerungsorte aufgeschrieben und soll die Zeit 1938 bis 1945 beleuchten. Ich habe das Buch gelesen, möchte aber heute keine Wertung im Einzelnen vornehmen. Aber allein schon die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist ausdrücklich zu loben und verdient Anerkennung. Der Satz eines Schülers ist mir besonders in Erinnerung, der wie folgt lautet: Was wir herausgefunden haben, wirft für uns eine Menge weiterer Fragen auf. Das heißt, man darf nicht stehen bleiben auf dem Weg der Aufklärung, der Verständigung bis hin zur Verzeihung. Die Schülergruppe um Professor Merz vom Gymnasium Komotau geht jedes Jahr seit 2006 den Weg des Todesmarsches bis hierher an die Gedenkstätte 9. Juni 1945 in Deutschneudorf. Ich hoffe und wünsche mir, dass dieser Weg der jungen Leute auf den Spuren unserer Väter der Weg in die Zukunft ist, weil die jungen Menschen nach uns die Welt gestalten werden. Liebe Landsleute, werte Gäste, ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der sudetendeutschen Landsmannschaften, die hier sind, werte Gäste, lieber Anton Günterkor, Herr Verratzer, Frau Pfarrerin, Herr Pfarrer, zum achten Mal stehen wir nun hier an dieser Gedenkstätte und so begrüße ich Sie auch in diesem Jahr ganz herzlich hier als Bürgermeister dieser Grenzgemeinde im Namen des Gemeinderates unserer Bürgerschaft. Wir haben es damals sehr unbürokratisch gemeinsam hinbekommen, dass Sie hier diese Gedenkstätte haben können. Ich begrüße Sie auch als Mitglied des Bundestages. Und in dieser Eigenschaft bin ich auch im Sudetendeutschen Rat. und habe in diesem Zusammenhang am Donnerstag Frau Erika Steinbach getroffen und überbringe Ihnen herzliche Glückwünsche von Frau Steinbach zu diesem Gedenkstein und zu Ihren Gedenken hier. In Berlin hat man auch noch andere Aufgaben und eine ist, dass ich Vorsitzender der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe sein darf. Und so war ich mit Herrn Bundespräsident Wulff, hatte ich die Ehre mit sein zu dürfen in Prag auf der Burg zu Gesprächen mit Herrn Klaus. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben doch auch das Thema angesprochen, was noch ungeklärt ist. Denn es gibt kein Kriegsgräberabkommen zwischen Deutschland und Tschechien. Das ist das einzige Land, wo es noch nicht geklärt ist. Weil Frau Genrich das vor uns so ansprach, fiel mir das eben noch ein. Und das eine hängt ja auch mit den anderen zusammen. Also in dieser Richtung können Sie gewiss sein, dass die Bundesregierung daran arbeitet, dass dieses Thema mal geklärt wird. Und in Berlin trifft man hier und da noch andere Leute. Und da hatte ich jetzt eine Studentengruppe aus Pilsen. Und da sagte eine Studentin zu mir, es gibt Ursache und Wirkung. Zweiter Weltkrieg war die Ursache, Vertreibung war die Wirkung. Ob ich das kennen würde, das Gesetz? Ich sagte, ja, ich bin Elektriker. Ohne dass ich das Gesetz von Isaac Newton kenne, kannst du ja nicht Elektriker werden. Aber dann habe ich gesagt, das ist ja ein Naturgesetz. Aber hier geht es um Menschen. Und es ist nicht vorgeschrieben, wenn mir jemand in die Backe schlägt, dass ich zurückschlage. Das ist kein Naturgesetz. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Bergpredigt lässt grüßen. Und dann sind wir dort in Diskussion gekommen und haben festgestellt, dass es so schwarz-weiß gar nicht gibt. Dass man darüber reden muss, über beides. Und nicht immer nur sagen kann, Litice, und deshalb können wir alles machen. Sie sehen also, es ist äußerst kompliziert mit unseren tschechischen Nachbarn. Wir arbeiten aber dran. Können Sie sicher sein, wird auch demnächst noch mehr Initiativen geben. Hier an dieser Nahtstelle zwischen Tschechien, Deutschland, zwischen Böhmen und Sachsen muss man besonders sensibel damit umgehen. Wir haben ja einen gewissen Anfang gemacht mit einem deutsch-tschechischen Kindergarten oder mit gemeinsamen Ratssitzungen, Bürgermeistertreffen, mit Eurowandern oder mit Partnerschaft zwischen Ladung, Lesna und Seifen. Also es gibt viele Initiativen und so kann ich Ihnen und euch nur sagen, lasst uns trotz allem Leid, was nie vergessen werden wird, zwischen allen schlimmen Erinnerungen den Blick nach vorn nicht verbauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen herzliches Glück auf.
Noch bleibst du stark und fest.
Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, Herr Bürgermeister Haustein, lieber Herr Thiel, als Heimatkreisbetreuer des Bezirkes Brücks, Frau Pastorin Recknagel, Herr Pfarrer Brünnler, liebe Frau Gembrich, als Vorsitzende des Fördervereins Mittleres Erzgebirge Kommodauer Land e.V. und Heimatkreisbetreuerin für Kommodau. Liebe Freunde des Anton Kinderchores als Seifen, liebe Landsleute aus der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, verehrte Ehrengäste. Ich möchte Ihnen hier an dieser Gedenkstätte in Deutsch-Neudorf die herzlichsten Grüße der Bundesversammlung der SL, der Landesgruppe Sachsen sowie des Heimatkreises Kaden-Dubau und der Ortsbetreuung Klösterle übermitteln. Der heutige Gedenktag hat zudem eine besondere Bedeutung durch den verstorbenen Dr. Otto von Habsburg, ein großer Europäer, der uns zu den Deutschen immer sehr verbunden war. Zur Erinnerung an die Ereignisse vom 9. Juni 1945 treffen wir uns jährlich, um an die Opfer jenes unmenschlichen Marsches von Kommodau hierher und zurück nach Malteuern zu gedenken. Dieser Gedenktag muss auch der Nachwelt als Mahnung immer wieder vor Augen zu führen, zu welchen Gräueltaten Menschen bereit sind, die von unverantwortlichen Politikern zur Gewalt gegenüber ihren deutschen Mitbürgern aufgerufen werden. Dabei hat man vergessen, dass der verheerende Krieg, dem diese Gewalttaten vorausgingen, vom damaligen Deutschen Reich ausging, nicht von den Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Dafür wurden wir alle ohne Unterschied mit dem Verlust der Heimat, Enteignung und Entrechtung bestraft. Dabei wollen wir auch nicht vergessen, dass es auch Sudetendeutsche gab, die auf der Seite des Deutschen Reiches unserer tschechischen Nachbarn unmenschlich behandelt haben. Deutsche Kriegsverbrecher wurden und werden heute noch, soweit man ihnen habhaft wird, bestraft. Dagegen wurden die Gewalttaten der Tschechen an den Sudetendeutschen durch das Gesetz Nummer 115 vom 8. Mai 1946 über die Rechtmäßigkeit von Handlungen, die mit dem Kampf um die Wiedererlangung der Freiheit der Tschechen und Slowaken zusammenhängen, geschützt. Heute, nach über 65 Jahren, ist dieses Gesetz noch rechtskräftig, wie auch noch weitere Dekrete, die zur Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Deutschen aus Ungarn, aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien führten. Liebe Landsleute, heute gehört die Tschechische Republik zur Europäischen Union, die ja nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft ist. Die Gutachter zum Beitritt der Tschechischen Republik empfahlen nachvollzogenen Beitritt, die Gesetze des Landes dahingehend zu überprüfen, ob sie nicht Regelungen enthalten, die dem Gemeinschaftsrecht in Bezug auf Verletzung der Menschenrechte entgegenstehen. Sollte dies der Fall sein, ist eine Änderung dieser gesetzlichen Regelungen notwendig. Leider hat die tschechische Regierung bisher nicht die Absicht zu erkennen gegeben, in dieser Richtung aktiv zu werden. Auch ohne Rücksicht auf die heimatverbliebenen Deutschen, jetzt tschechische Staatsbürger mit deutscher Nationalität, die heute noch benachteiligt sind, zum Beispiel im Rentenrecht. Ich finde, liebe Landsleute, es ist an der Zeit, diese Dekrete aufzuheben, auch im eigenen Interesse des tschechischen Volkes. Es vereinbart sich nicht, Mitglied im UN-Menschenrechtsrat zu sein und einer Meldung von Radio Prag vom 23. Mai dieses Jahres zufolge unter anderem durchsetzen zu wollen, Zitat, dass im Rat keine Länder vertreten sein dürfen, die selbst Menschenrechte verletzen. Ende des Zitats. Hier zeigt sich, dass unsere Nachbarn mit der Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte noch viele Probleme nicht gelöst haben. Es hilft uns nicht, wenn wir immer wieder feststellen, dass in unserer alten Heimat Menschenrechte nicht die notwendige Achtung erhalten, wie es in anderen EU-Mitgliedsländern üblich ist. Da wir inzwischen auch gute Beziehungen zu den kommunalen Verwaltungen in der alten Heimat aufgebaut haben, sollten wir auch mit Vorschlägen an unsere deutschen Politiker herantreten. Sie haben die Möglichkeit, mit ihren tschechischen Amtskollegen über die Beseitigung der uns diskriminierenden Präsidialdekrete zu reden. Bei dem jährlichen Gedenktag sollten wir uns von unseren Politikern erklären lassen, was sie unternommen haben, um die kollektive Diskriminierung unserer Volksgruppe zu beenden. Die Erlebnisgeneration wird es begrüßen, die Aufhebung dieser menschenrechtsverletzenden Dekrete zu erleben. Dieser Wunsch wird nicht mit uns zu Grabe getragen, liebe Landsleute. Wenn auch unsere Kinder zurzeit noch etwas zurückhaltend sind, werden die Enkel immer neugieriger, nicht nur in Deutschland. Auch in der Tschechischen Republik fragen junge Leute, wie war das damals? Bleiben wir ihnen die Antwort nicht schuldig. Erzählen wir unseren Enkeln, was wir erlebt haben, und erklären wir ihnen, warum wir Denkmäler richten, um an bestimmte Ereignisse immer wieder zu erinnern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Kommendauer Landsleute, werte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Als Frau Gemrich mich am Sudetendeutschen Tag in Augsburg ansprach, ob ich an ihrem Ehrentag da am Denkmal ein paar Worte sprechen möchte, habe ich ihr zugesagt. Und für mich als Heimatfassbetreuer der Brüsseler Heimatgemeinden ist es eine Ehre und auch eine Verpflichtung, hier ein paar Worte an Sie zu richten. Lassen Sie mich auf eine Begegnung hinweisen, die ich vor 5 Wochen hier hatte. Vor 5 Wochen haben wir als Einsiedler Heimatgemeinde unser Treffen durchgeführt in Böhmisch Einsiedel hier nebenan. Ich legte dort am Ehren, besser gesagt an ein Ehrenhain oder an ein Kriegerdenkmal ein paar Blumen nieder. Ich wurde in dem Zusammenhang von einem ca. 40-jährigen Tschechen angesprochen, warum ich das mache. Warum lege ich da Blumen nieder? Ich habe ihm kurz erklärt, er hat Deutsch gesprochen und nicht mal schlecht. Ich habe ihm erklärt, dass eben das ein Kriegerdenkmal ist, ein deutsches Kriegerdenkmal ist, und da hier niemand dieses Denkmal pflegt, lege ich dort Blumen nieder. Das hat auch noch einen anderen Grund. Ich lege auch Blumen dafür nieder für meinen geschundenen Vater, der ein paar Meter davon weg erschlagen worden ist. Ich sage, es gibt noch andere Dinge, an die wir hier denken, wenn wir hier einen Strauß Blumen niederlegen. Ich sagte, es ist so ganz so schlimm, es ist doch nicht gewesen. Es waren doch nur ein paar Einzelne, die sich schlecht verhalten haben, ihnen gegenüber. Es war doch nicht ganz so tragisch. Ich sage, es war so tragisch, dass sogar Kinder in dem schlimmsten KZ in Malta, im 28er Lager drin gewesen sind. Denn ich war selbst in diesem 28er Lager als Kleinkind. Da hat er mich groß angeguckt, hat nichts mehr gesagt und ist weggegangen. Das sieht man mal. Wir kriegen immer zu hören, es hat die Aufarbeitung in der tschechischen Bevölkerung begonnen hier über diese Gräueltaten, die durchgeführt worden sind. Aber wahrscheinlich spricht man nicht die ganze Wahrheit, sondern man tut nur punktuell etwas zugeben, wo es nicht mehr zu verheimlichen geht. Denn wenn wir nur diesen Weg hier von Gebirgsneudorf oder heute hier von Deutschneudorf bis gehen nach Kreuzweg, auf diesen Weg können wir hunderte Gräber suchen. Hunderte, die in dieser Zeit von 45 nach dem Krieg bis 46, bis die letzten gegangen sind, und es sind ja noch später welche gegangen, die dort verscharrt worden sind, die totgeschlagen worden sind, davon spricht ja noch niemand. Wir sprechen heute hier wieder über den Kommendauer Gedenkstein. Aber von diesen Dingen gibt man noch nichts preis, weil das ja nicht so bekannt ist. Das nur mal als Vorspann. Wieder stehen wir und gedenken der Opfer des Kommendauer Todesmarsches. Offizielle Vertreter beider Seiten halten nette, aber nichtssagende Reden und loben übereinstimmend die positive Entwicklung des Verhältnisses der beiden Nachbarn. Die Vergangenheit abstreifen wie eine alte Haut und nach vorn schauen, heißt die Devise. Es scheint also alles normal und in Ordnung zu sein. Das sehe ich aber wesentlich anders. Für mich ist die Vergangenheit noch lange nicht umfassend und richtig aufgearbeitet. Und jeder Besuch an dieser Stelle wirft Fragen auf. Was hat tschechische Freiheitskämpfer oder sogenannte Partisanen dazu bewogen, in den von Deutschen bewohnten Gebieten zu plündern und zu morden? Wohlgemerkt, das geschah alles nach Ende des Krieges und richtete sich gegen unbewaffnete alte Männer, Frauen und Kinder. Wie kam ein tschechischer Präsident, der den Krieg im sicheren London verbrachte, dazu, alle Untaten zu sanktionieren? Zufriedenstellende Antworten habe ich noch nicht erhalten, denn aus der Betrachtung der Geschichte kann eine Schuld der Sudetendeutschen, die solche Unmenschlichkeit rechtfertigen könnte, nicht gefunden werden. Die Deutschen in Böhmen wurden im Mittelalter angesiedelt, um die unbewohnten Mittelgebirgsregionen zu erschließen. Das haben sie mit Fleiß und Zähigkeit getan. Reich sind die meisten dabei nicht geworden. Und Probleme mit den Tschechen gab es nicht. Denn in diesen Gebieten lebten kaum welche. In dem sich entwickelten Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn waren sie eine kleine Volksgruppe unter vielen anderen. Bleibt dann schließlich noch die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Zusammenbruch der Donaumonarchie und den Friedensverträgen von 1919 gehörten die Deutschen in Böhmen und Mähren zu den Verlierern. Ihre friedlichen Forderungen nach Leben in einem deutschen Staat wurden vom tschechischen Militär zusammengeschossen. Besonders gern wird die schwere Schuld der Sudetendeutschen mit ihrer Begeisterung für das NS-Regime, ihre Mithilfe bei der Zerschlagung der CSR und der Beteiligung am Zweiten Weltkrieg begründet. Diese Lesart erschien vordergründig sehr einleuchtend, ist aber bei genauerem Hinschauen nicht haltbar. Denn die Sudetendeutschen haben Hitler nie gewählt. Die Abtretung des Sudetenlandes auf der Grundlage des Münchner Abkommens von 1938 wurde von den Demokratien Frankreich, Großbritannien und den faschistischen Diktaturen Deutschland und Italien gemeinsam vereinbart. Die Sudetendeutschen hat niemand gefragt. Tatsache ist aber, dass viele Sudetendeutsche den Anschluss an Deutschland wollten, weil der Staat CSR nie eine Heimat war, und hier muss ich nochmal betonen, nie eine Heimat war und sich als Menschen zweiter Klasse fühlten. Warum also diese Gewalt und die Verbrechen? Ich werde weiter nach der Wahrheit suchen und die dabei auch gefundenen Erkenntnisse laut aussprechen. Es werden sich dann bestimmt auf beiden Seiten Leute finden, für die ich ein ewig gestriger oder Revanchist bin. Den kann ich nur klar sagen, dass ich fest auf dem Boden der Charta der Vertriebenen stehe, die schon 1952 auf Rückgabe und Revanche verzichteten. Ein in der Geschichte einmaliger Vorgang, der am besten mit den Worten der Gräfin Dönhoff ausgedrückt werden kann. Die Heimat lieben, ohne sie zu besitzen. In einiger der Predigten, die unser Heimatpfarrer Pater Geibel in unserer Heimatkirche in Brüx, in der Dekanalkirche einmal gepredigt hat, er sagte auch, man kann vergeben, aber nie vergessen. Ich bin der festen Überzeugung, dass echte, gute nachbarliche Beziehungen nur auf der Basis von Ehrlichkeit und Toleranz entstehen werden. Und dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. Ich danke Ihnen.
Wir hören Worte aus dem
Buch des Propheten Ezechiel. Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. Sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war, und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede, Menschensohn, sage zum Geist: So spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sage zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn.
Liebe Kommendauer Landsleute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an einem Tag, an dem in diesem Ort ein frohes Jubiläum gefeiert wird, passt diese düstere Schilderung aus dem Alten Testament der Heiligen Schrift nicht. Aber nicht nur diese Lesung, sondern auch unsere Gedenkfeier scheint im Widerspruch zum Kirchweihfest von Deutsch-Neudorf zu stehen. In der Einladung zu diesem Fest, liebe Frau Pfarrerin Recknagel, ist zwar von Freude und Fröhlichkeit die Rede, aber auch von Nachdenklichkeit. Und damit ist der Zusammenhang mit unserer Gedenkfeier gegeben. Wir hörten eine Lesung aus dem Prophetenbuch des Alten Testamentes. Es ist die gruselige Vision vom Totenfeld, die der Prophet Ezechiel von Gott zu schauen bekommen hatte. Er sah eine Ebene in einer Landschaft, die, soweit das Auge reicht, mit Totengebeinen übersät war. Ausgetrocknete menschliche Schädel und Gerippe lagen weit verstreut umher. Eine Horrorvision aus der Geschichte Israels.
Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gab es solche Totenfelder nur damals? Gab es nicht genügend Totenfelder in unserer unmittelbaren Vergangenheit? Kennen wir nicht die Fotos, die nach der Befreiung der Konzentrationslager gemacht worden sind? Wer kennt nicht das grausame Bild von den Leichenbergen, die nach dem Luftangriff auf Dresden auf Trägerrosten verbrannt werden mussten? Hat nicht in der Schlacht von Stalingrad der strenge Winter sein Leichentuch über die unzähligen Gefallenen ausgebreitet? Hat nicht der Diktator, dessen Name jene Stadt trug, das Leben von Millionen eigener Bürger auf dem Gewissen? Und gibt es nicht in unserer angeblich zivilisierten Welt den stillen Krieg gegen die Ungeborenen, die zu Tausenden Jahr für Jahr ein unsichtbares Leichenfeld bilden? Halten wir nicht jedes Jahr das Gedenken an jene Männer unserer Heimatstadt, Greise wie Schuljungen, die in unmenschlicher Weise hierher ins Gebirge getrieben wurden und deren Leichen die Ränder der Landstraßen säumten? Totenfelder gehören offensichtlich zur Menschheitsgeschichte. Das Töten scheint für den Menschen besonders reizvoll zu sein, weil der Tod nicht rückgängig gemacht werden kann. Töten hat für die Opfer eine absolute endgültige Wirkung, und Töten scheint ein besonderes Kennzeichen des gottlosen Menschen zu sein. Gewiss, es gibt auch den Vorwurf, dass auch im Namen der Religion getötet wurde und immer noch getötet wird. Den verblendeten Tätern kann man aber immer das Gebot Gottes vor Augen halten, um sie zur Einsicht zu bringen und sie im Gewissen dem unbestechlichen Richter zu überführen. Was dagegen von den gottlosen Diktatoren der Neuzeit verübt wurde, kann damit nicht verglichen werden. Zurück zur Lesung des Propheten Ezechiel. Es verschlägt einem den Atem, wenn Gott zu dem Propheten sagt, diese Gebeine sind das ganze Haus, das ganze Volk Israel. Das auserwählte Volk Gottes, die Israeliten, waren also nach Babylon verbannt worden. Dadurch war es in eine große Hoffnungslosigkeit geraten. Mit uns ist es aus, so ging die Rede im Volk. Wir sind am Ende, wir haben eigentlich nichts mehr zu erwarten, wir sind verloren. Wer aber keine Hoffnung mehr hat, der ist schon als Lebender gewissermaßen tot. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht uns, dem neutestamentlichen Gottesvolk der Kirche von heute, ähnlich. Die Kritiker haben der Kirche sowieso schon den Tod vorausgesagt. Die Medien sind desgleichen eifrig beschäftigt, den Tod der Kirche zu beschleunigen. Denn alt scheint sie auszusehen, unsere Kirche, ausgetrocknet, starr, müde und enttäuscht, oft auch dem Bösen ausgeliefert. Mehr tot als lebendig. Sie passt in das allgemeine Bild der Verdrossenheit, die heute auf allen Gebieten herrscht. Außer der Parteien- und Politikverdrossenheit gibt es offensichtlich auch die Kirchen- und Gottverdrossenheit. Man glaubt, leichtes Spiel zu haben, um der Kirche den Todesstoß zu versetzen. Schon organisieren sich auch die Atheisten, Verbände, Kirchenhasser und Sittengegner, um den Papstbesuch in Berlin und Freiburg mit ihren schwachsinnigen und obszönen Aktionen zu verhindern oder zumindest zu stören. Es ist erstaunlich, wie durch einen einzigen Mann die Hölle in Bewegung gerät. Zu dieser Stunde jetzt wird in Berlin der verstorbene Erzbischof und Kardinal Georg Staszinski beigesetzt. Ein Nachfolger ist schon ernannt. Er ist noch nicht am Ort. Da bricht eine hasserfüllte, niveaulose Schmähpropaganda gegen ihn los. Man kann nur verwundert über die feinen Manieren der Vertreter der deutschen Kultur, der freien Meinungsäußerung und der vorbildlichen Demokratie den Kopf schütteln. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so verwunderlich ist das wiederum auch nicht. Denn die Dämonen, die bösen Geister, ahnen instinktiv, wo der starke Gegner ist. Es ist ihr Schicksal, dass sie immerzu gegen das Volk Gottes kämpfen müssen, aber niemals siegen werden. Ja, niemals siegen können, weil Gott die Übermacht hat. Zwar erscheint der allmächtige Gott manchmal als der schmählich Unterlegene, am deutlichsten ist es am Kreuzestod seines Sohnes zu erkennen, aber dort, wo Gott anscheinend getötet und begraben wird, da ersteht das Leben in ungeahnter Fülle und Vollkommenheit. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche Frucht, so lauten die Worte Jesu. Und somit schließt sich der Gedankenkreis in der zur Ezechiel-Lesung. So spricht Gott der Herr, ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren Gräbern heraus. Ich bringe euch zurück in das Land Israel, wenn ich eure Gräber öffnet und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, fassen wir diese Worte nicht als billige Vertröstung auf. Gottes Worte sind nicht Schall und Rauch, wie Goethe es formulierte. Gottes Worte bewirken, was sie aussprechen. Und deshalb kennen überzeugte Christen keine Verzweiflung. Wir lassen keine Verzweiflung aufkommen über die Leichenfelder der gegenwärtigen Welt. Wir verzweifelten nicht über die Tötung unserer Landsleute vom 9. Juni 1945. Wir verzweifeln auch nicht über die heutige mordgierige Welt. Wir glauben, dass der Tod und seine Gehilfen nicht das letzte Wort haben. Ja, sie haben es ja nie gehabt. Wir glauben an den, der gesagt hat, ich hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die auch heute noch aus ihrer Heimat vertrieben werden, wegen ihrer Nationalität, ihrem Glauben oder weil sie wirtschaftlichen und politischen Interessen im Wege sind. Lass sie gewiss sein, dass du ihr Leid siehst. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die gegen Vertreibung und Krieg angehen, die sich mit friedlichen Mitteln für die Lösung von Konflikten einsetzen und ihre Kraft für Verzeihen und Versöhnung nutzen. Zeige ihnen Wege, die auch andere mitgehen können. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die Vertriebene oder Heimatlose aufnehmen und ihnen eine neue Heimat geben wollen. Sie wenden Mühe und Fantasie auf, um den Flüchtlingen ein Zuhause zu geben und gleichzeitig die Andersartigkeit zu achten. Gib ihnen deine Liebe und deine Beständigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Landsleute, liebe Gäste, unser Otto Schindler hat mich gestern Abend angerufen, dass er nicht kommen kann. Er musste noch zu einer Beerdigung von einem ganz, ganz lieben Freund und dann hat er es nicht mehr geschafft. Und so werde ich jetzt die letzten Worte sprechen, die er vorhatte. Ich danke Ihnen allen, dass Sie an der Feier teilgenommen haben. Danke auch unseren Mitwirkenden. Danke besonders an Peter Haustein, den Bürgermeister von Deutschneudorf. Ich danke Dietmar Hübler für seine Worte, seinen geschichtlichen Abriss und wie es heute aussieht. Ich danke Herrn Günter Thiel, den Heimatkreisbetreuer von Brüggs. Wir sind mit ihm heute Morgen noch durch seine Heimat gefahren. Er hat uns sein Haus gezeigt, wo er aufgewachsen ist und auch wo er eben diese Blumen hingelegt hat vor 14. Danke der Frau Pastorin und den Herrn Pfarrer Bründler für die Worte. Ich danke unserem Trompeter, dem Jüngsten in unserer Runde. Danke besonders auch dem Anton Günther Chor, der uns in den ganzen Veranstaltungen die Jahre hindurch begleitet. Und ich danke eben nochmals Ihnen allen, dass Sie da waren. Und ohne Ihnen wäre es keine Gedenkveranstaltung. Und ich bitte Sie, einfach wiederzukommen nächstes Jahr und jemanden noch mitzubringen. Also herzlichen Dank. Ich möchte noch darauf zu sprechen kommen, auf die Wallfahrt von morgen nach Gwinau. Da werden wir ja einige wiedersehen, wie wir es schon bekundet haben, wird die Kirche voll sein. Und es wird auch ein Bus hin, wir haben den mache ich heute noch aus, es sind für die, die mit dem Zug gekommen sind, die nicht mit dem Auto fahren können und wir machen dann eine kleine Fahrt nach Kommerdau in die Heimat, werden auf den Friedhof gehen, das gehört dazu. Vielleicht auch in Oberdorf und dann runter in der Beethovenstraße und dann noch das eine oder andere in Kommerdau aus Grundtal vielleicht rausfahren. Mit dem kleinen Bus ist das gut möglich. So, jetzt werden wir uns dann morgen wiedersehen in Gwinau und hoffen, dass wir dann auch so schönes Wetter haben. Und wir haben wieder Glück gehabt, wie jedes Jahr mit dem Wettergott. Ja, also die Uhrzeit. 14 Uhr.
Rosenkranz, eine Viertelstunde. 14 Uhr Rosenkranzgebet und eine Viertelstunde später beginnt der Messfeier.
herzlich willkommen.
So sehen wir uns dann morgen wieder. Und die nicht mitkommen, denen wünsche ich jetzt schon und die, wo später fahren, eine gute Heimfahrt. Und alles, alles Gute und herzlichen Dank. Ich habe vorhin noch was vergessen. Ich möchte mich bedanken bei unserem Herrn Reichel, der hier alles arrangiert hat, die Tische, den Blumenschmuck, der eben unsere gute Seele vor Ort ist. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ein Wort noch an die Presse. Herrn Ulbrich, ich hoffe, wir bekommen was Gutes zu lesen.
das, was wir hier gesprochen haben, wenn Sie alles so einen großen Bericht bringen, wäre ich Ihnen dankbar. Ich werde ihn dann auch in unserer Heimatzeitung gerne veröffentlichen. Dann habe ich noch eins, das steht auch in, stand auch in unserer Zeitung drin. Wir können jetzt rübergehen, das Zelt von Deutsch Neudorf. Dort gibt es Essen und zu trinken und wir können uns dort noch hinsetzen und da ist auch Schatten. Und es wäre schön, wenn einige mitgehen würden von Ihnen. Danke Ihnen. Thank you.